Wer hier trägt Brille oder Kontaktlinse? Wer nicht? Super. Noch, ja, das ist nur Frage der Zeit, André. Oh Mann. Bei mir, es dauert schon lange, dass ich Brille trage. Als 16-Jähriger dürfte ich bei einer Lebensmittelkette arbeiten. Und da hat man dann die verschiedenen Gemüsearten gekriegt und die musste man abwiegen. Und um das zu wiegen, musste man dann eine Nummer kennen. Wenn das jetzt Karotten waren, dann gab es irgendeine bestimmte Nummer dafür und so weiter. Bei den normalen Gemüsearten war das überhaupt kein Problem. Die hat man ständig gekriegt, die Nummern hat man auswendig gelernt. Aber dann gab es irgendwelche komische Dinge, Artischocken oder irgendwas, das da jemand gekauft hat. Und man dachte, ah, welche Nummer ist das? Und ich stand hier an der Kasse und dann, wie das damals war, da war dieser Tisch, wo man die Dinge draufgelegt hat und ein Waage war hier. Und die Waage hat so eine Plexiglasscheibe drauf gehabt und unter dieser Plexiglasscheibe war die ganze Tabelle, die Liste mit den Nummern. Und ich stand da und habe die Sachen genommen und dann, wenn was Komisches gekommen ist, dann musste ich diese Tabelle anschauen. Und ich habe gemerkt, dass um diese Tabelle zu lesen, musste ich ziemlich nahe dran sein. Und dachte, ich schaue meine ganze Arbeitskollege an und die stehen da und schauen einfach so runter und lesen das ab. Ich dachte, was ist mit mir los? Ich muss da wirklich ganz nahe dran sein, um das überhaupt lesen zu können. Natürlich war es ziemlich eindeutig, was das Problem war. Ich habe es erst so richtig bemerkt und meine Eltern haben mich dann zum Augenarzt gebracht. Und der hat mir dann eine Brille verschrieben und ich habe die Brille dann gekriegt etwas später. Und ich kann mich bis heute daran erinnern, wie das war. Weil im Ordination selbst hat man natürlich die Dinge gesehen, aber es war ziemlich nah. Aber als ich rausgegangen bin und draußen war, dachte ich, Wahnsinn, die Bäume haben alle einzelne Blätter drauf. Also man kann diese Blätter sogar sehen. Das sind so coole, tolle Bäume da überall herum. Auf einmal war ich nicht mehr kurzsichtig. Und bei mir ist es auch Hornhautverkrümmung. Und diese Dinge haben alles etwas verschwommen gemacht. Und nichts ganz, ganz klar sein, es war ganz nahe. Und mit der Brille auf einmal, wow, ganz neue Welt ist mir geöffnet worden. Ich glaube, wir können das verstehen in einer physikalische Art und Weise, wie das ist mit den Augen, oder? Aber ich möchte heute Folgendes sagen. Ich glaube, menschlich gesehen sind wir als Menschen geistlich kurzsichtig und haben geistliche Hornhautverkrümmung. Es sei denn, dass der Heilige Geist durch sein Wort uns Brille gibt und wir schauen die Welt und das Leben durch die Brille des Wort Gottes an und auf einmal öffnet uns große Details und Bedeutung, die wir vorher gar nicht erkannt oder gesehen haben. Weil menschlich gesehen sind wir auf unser kleine, nahe, begrenzte Umfeld fokussiert. Wie es mir geht und was um mein Leben um mir herum passiert. Ich glaube, genau das ist, was wir auch in unserer Stelle heute finden. Die Menschen haben gewisse Erwartungen gehabt. Sie haben gewisse Dinge verstanden, und das war eigentlich für sie persönlich sehr wichtig. Sie wollten einen König haben. Aber konnten sie anhand des Wort Gottes verstehen, was für einen König Jesus Christus ist und wozu er gekommen ist? Das haben sie nicht annehmen wollen und auch nicht annehmen können, weil sie es nicht gesehen haben, obwohl er das immer wieder gesagt hat. Glaub daran, folge mir nach. Heute in unserer Stelle sehen wir, dass Jesus Christus ganz, ganz klare Worte gefunden hat. Und vielleicht sind die Worte nicht so stark, also Worte, die er gesagt hat, aber er hat ein Zeichen, ein Symbol gegeben, das etwas Eindeutiges ausspricht. Etwas, das man nicht falsch verstehen kann. Er ist in Jerusalem eingezogen und hat eindeutig klar verkündigt, wer er ist. Aber wir Menschen, wie schon gesagt, wir sind geistlich gesehen kurzsichtig. Wir denken, unsere größten Probleme sind die aktuellen Umstände, aber eigentlich stimmt das gar nicht. Das größte Problem der Menschheit ist unser Herzenszustand, ist unsere Sünde, unser sündhaftiges Herzen vor Gott, dass wir in unsere Sünden verdammt sind, verloren sind, hoffnungslos vor Gott stehen. Das ist unser größtes Problem. Aber sehen wir das? Können wir das bemerken und sehen? Nur wenn wir das Wort Gottes erkennen und glauben. Und sehen wir, warum Jesus da ist? Verstehen wir, wieso Jesus König ist? Worüber er König sein möchte heute? Er möchte dein König sein. Aber nicht, damit du Wohlstand erlebst. Nicht, damit du politische irgendwelche Ziele erreichen kannst, wie die Leute damals dachten. Er will dein König sein in einer geistlichen Art und Weise. Er will König deines Herzens sein. Er will, dass du ihm Anerkennung schenkst als Schöpfergott, als Rettergott, als Messias. Damit du Vergebung deiner Sünden haben kannst und dann ihm als Diener nachfolgst und diese Welt die wunderbare Botschaft von Jesus weitergibst, damit sie auch ihm als König annehmen können. Das ist, was Jesus will. Jesus will die Herrschaft über dein Herz haben. Er will König deines Herzens sein. Es gibt einen Thron in deinem Herzen. Wer sitzt auf diesem Thron? Und jeder von uns muss sagen, immer wieder steige ich auf diesen Thron drauf und setz mich hin. Ich sitze zu oft auf diesem Thron in meinem Herzen. Jesus aber ist gekommen, damit er in unserem Leben regieren kann. Damit er uns führen kann, ihm zur Ehre und uns zum Wohl. Und hier sagt er eindeutig, wer er ist. Er ist König. So als erstes heute, Jesus verkündigt klar und deutlich durch diesen Einzug in Jerusalem seine Identität. Und was ist seine Identität? Schreibt gleich daneben, Jesus Christus ist der versprochene Messias. Er ist der König aller Könige. Ich habe jetzt keine Lücke oder irgendwas auf euren Zetteln, aber das ist seine Identität. Wie wissen wir das? Als erstes, er verkündigt das, weil er selbst diese ganze Sache organisiert hat. Immer wieder kam es vor, in die 3 Jahre, wo Jesus seinen Dienst hatte, dass andere Menschen ihn zum König machen wollten. Ganz besonders kam es vor, nachdem er die 5000 Menschen gespeist hat. Die wollten ihn zum König machen. Und er sagte nein. Und er ging davon weg. Später dann, und wenn ihr die Geschichten kennt, was damals passiert ist, Jesus zeigte haufenweise seine Gottheit durch viele Wunder. Erstens, indem er diese 5000 Leute mit so wenig Essen eigentlich gespeist hat. Der hat eine Schöpfungswunder da gemacht. Und danach ging er auf das Wasser. Und wie wir, ich glaube, letzte Woche gesagt haben, Gott hat die Naturgesetze geschrieben. Oder anders gesagt, die Naturgesetze sind das, was Gott normalerweise tut. Und wenn er was anderes tun will, kann er das. Und in dieser Situation hat er was anderes gemacht. Jesus ging auf das Wasser. Das kann ich nicht. Höchstens können wir schwimmen. Schwimmen geht. Aber es gibt keine Olympische Spiele, wo die Leute über das Wasser laufen. Also es gibt's nicht. Es gibt auf Boden. Für Jesus war das kein Problem. Er wollte auf das Wasser gehen. Und das tat er auch. Und kam dann auf der anderen Seite. Und am nächsten Tag haben die Leute gesagt, wie bist du hierher gekommen? Und interessant, wie der Herr Jesus gar nichts dazu sagt. Ich bin halt da. Das wollte er jetzt nicht verraten. Und er sagt, ihr fragt jetzt nicht nach meiner, wo ich bin, weil ihr an mich glaubt, sondern weil ihr was gegessen habt. Ihr sollt das suchen, was in eurem Herzen, für euer Herzen am wichtigsten ist. Die Menschen wollten ihn schon zum König machen. Und er sagte nein. Es war nicht seine Stunde. Aber hier in dieser Situation, was haben wir gelesen? Wer hat die Jünger hingeschickt und sagte, hol jetzt das Füllen? Das war Jesus selbst. Wer hat zugelassen, dass sie ihm auf den Füllen gesetzt haben? Das war Jesus selbst. Er schickte die Jünger hin. Er war bereit, das zu tun. Er ließ sich darauf setzen und er ist dann hineingegangen. Und du merkst ganz einfach, wie klar und deutlich er damit etwas sagen möchte. Es ist jetzt seine Stunde. Er präsentiert sich selbst als Messias und König. Und er ist tatsächlich der rechtmäßige König Israels. Was haben die Weisen gesagt damals, die aus den Osten gekommen sind, als Jesus auf der Welt gekommen ist? Sie sind nach Jerusalem gegangen. Als erstes sprachen sie mit König Herodes. Und sie stellten die Frage, wo ist der neugeborene König der Juden? Und der Herodes hat das nicht besonders gerne gehört. Was? Und was haben die getan? Er fragte dann die Schriftgelehrten, wo soll der Messias auf der Welt kommen? Und die sagten, in Bethlehem. Und genau dort ist Jesus auch auf der Welt gekommen. Und was tut Herodes, der damalige herrschende irdische König, nachdem er herausfindet, dass die Weisen ihm nicht gesagt haben, genau welches Kind das ist? Was tut Herodes, der König, um seine Herrschaft zu sichern? Er schickt seine Soldaten hin und bringt alle Kinder um in diesem Alter, damit er der König bleiben kann. Aber Jesus hat er nicht gefunden, weil Gott für seine Sicherheit gesorgt hat, weil Jesus der König ist. Er ist der rechtmäßige König Israels. Er ist tatsächlich der Sohn Davids. Er ist der Messias. Jesus präsentiert sich jetzt. Stell dir auch vor, wie das für seine Mutter war. Die Maria ist ein ganz normaler Mensch. Diese Irrlehre, die man hört aus der katholischen Kirche, dass sie irgendwie eine besondere Rolle spielt als jetzt Fürsprecher für uns Menschen und dass Jesus irgendwie ein harter Mann ist und Jesus eine weiche, nette, liebe Frau ist und deswegen sollst du jetzt Maria bitten um Hilfe und die Maria spricht mit Jesus und dann ist Jesus eher wohlgesinnter, als wenn du direkt mit ihm redest. Das ist alles ganz kurz und einfach gesagt Quatsch. Maria ist eine Frau, die selbst sagte, ich brauche einen Retter. Und sie war eine Frau, die auch mit ihr eigenem Fleisch kämpfen musste. Und als Jesus angefangen hat, seine Wunder zu tun, sein erstes Wunder war, das Wasser zu Wein zu wandeln. Und Maria hat ihm vorher gesagt, du sollst das so und so machen. Weil sie wollte die Anerkennung, sie wollte, dass Menschen endlich verstehen, er ist König. Ich bin kein Ehebrecherin. Jesus ist Gott, der Mensch geworden ist. Stell dir vor, wie es für Maria war, als das passiert ist. Als Jesus auf dieses Füllen saß und in Jerusalem einkehrte und die ganze Leute bejubeln dieses Jesus Christus. Das war sicher für Maria was ganz Besonderes. Denk an die Jünger, die ständig dachten, Jesus soll regieren und er wird König sein. Aber immer wieder zögert er und sagt nein, nein, nein. Und sie haben gerätselt und haben gedacht, na, wieso nicht? Warum nicht? Warum kann er das nicht? Er kann Menschen auferwecken, er kann Menschen futtern, er kann Krankheiten heilen, er kann blinde Leute heilen, er kann Menschen, die lahm sind, heilen. Er kann alles. Er soll einfach König werden. Und jetzt setzt er, lässt er sich auf diesen Füllen setzen und lässt zu, dass die ganze Leute ihm als König bejubeln. Dieses Zeichen, das mit der Kleidung und so, da gibt es auch ein Vorbild dafür. Im 2. Könige, Kapitel 9, Vers 13, im Alten Testament, als in Israel der Jehu, ein König Israels, zum König gekrönt wurde, haben die Leute ihre Kleidung auf den Weg und auf die Treppen hingelegt und sagte, der König Israels. Und das war ein klares Symbol, dass wenn sowas tut, dann kommt der Herrscher. Das macht man nicht für einen allgemeinen, normaler Mensch. Ich meine, stell dir vor, hätten die das für den Petrus gemacht. Und die alle haben gedacht, was? Was machst du für einen Petrus? Was soll das jetzt bedeuten? Sie machen das für Jesus, weil sie etwas damit sagen. Er ist König. Und das, was sie auch dann tatsächlich sagen, ist, dass er König ist. Und Jesus nimmt das einfach an. Was haben die gesagt? Es steht hier, Vers 9, die Volksmenge, die vorausging und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt, im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Das Wort Hosianna ist nicht ein Wort, das wir alltäglich verwenden. Also eigentlich verwenden wir es nie. Was bedeutet das Wort? Das Wort Hosianna bedeutet ganz einfach, rette uns. Einer hat es so gesagt, dass wenn man dieses Wort ausruft, heißt es, wir bitten dich, erlöse uns jetzt. Sie rufen eigentlich dieses Wort Hosianna, rette uns jetzt, erlöse uns jetzt. Wer? Dem Sohn Davids. Was soll das jetzt bedeuten? Dem Sohn Davids? Ist es einfach, sein Papa heißt David und so ist es? Nein, sein Papa hier heißt nicht David. Das ist eine messianische Bedeutung, eine messianische Erwähnung. Dieser, der kommt, soll uns retten als unser Messias, als den Gesalbten, als den Sohn Davids, den Versprochenen. Wir Israel warten auf diesen Messias und er ist da. Jesus ist der Christ, der Christus und er soll uns retten. Und wir geben ihm die Anerkennung als unser Retter. Jesus, rette uns jetzt. Psalm 118, Vers 9, Vers 26. Auch ein Psalm, das die Pilger sehr oft gesagt haben, als sie nach Jerusalem gekommen sind für ein Laubhüttenfest. Und hier sagen sie, König, der kommt im Namen des Herrn. Ein direktes Zitat aus den Psalmen über den Messias. So, die Menschen sagen, er ist der Messias. Wir loben ihn. Wir schenken ihm unsere Anerkennung. Matthäus erklärt uns, warum das so wichtig war. Es war wichtig, weil König Jesus erfüllt messianische Prophezeiungen durch dieses Einzug in Jerusalem. Vers 4 in Matthäus 21 sagt, das ist aber alles geschehen, damit. Stellst du dir die Frage, warum musste das passieren? Die Bibel sagt dir die Erklärung dafür. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Johannes, der Apostel Johannes in seinem Evangelium, Johannes-Evangelium, erwähnt das auch. Das ist eine Erfüllung der Prophezeiung von Zacharia. Zacharia ist auch nicht ein Buch, das wir jeden Tag lesen. Es ist ein Prophet, ein Prophet, der lebte ungefähr 520 Jahre vor Christus. Und wenn wir Zacharia anschauen, Zacharia Kapitel 9 und Vers 9, finden wir diese Aussage von dem Propheten Zacharia. Frohlocke sehr, du Tochter Zion. So ein Aufruf, dass sie sich freuen, frohlocken. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Demütig und reitend auf einen Esel. Und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden und er wird den Völkern Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Ende der Erde. Wow, was für eine Prophezeiung. Und Matthäus sagt uns, das, was hier passiert, dass Jesus in Jerusalem einzieht, reitend auf ein Füllen, erfüllt diese Prophezeiung. Zacharia prophezeite in einer Zeit, wo Jerusalem sehr instabil war. Die Gefangenschaft ist schon vorbei. Der König Kyros hat schon gesagt, dass sie zurück nach Israel dürfen, zurück nach Jerusalem dürfen und sie dürfen den Tempel auch wieder aufbauen. Nur das geht sehr zögerlich. Es kommt nur zögerlich voran. Der Tempel wird nicht gebaut und immer wieder nicht gebaut. Und dann endlich steht es da, aber trotzdem von Feinden umrungen. Denn Nehemia muss kommen, um die Stadtmauer von Jerusalem aufzubauen. Und wenn du Nehemia liest, dann merkst du, Feinde überall für Israel. Und Israel hat gedacht, wie soll das weitergehen? Wir sind so schwach, wir sind so, wie kann Gott uns nützen für den Messias? Wir haben die ganze Prophezeiung in der Herrschaft des Messias, der Messias gedacht, und wie soll das sein? Und mitten in dieser Zeit, wo es instabil ist, sagt Gott, oh doch, es wird schon passieren. Der König wird in Jerusalem einziehen. Er wird Frieden bringen. Ihr werdet Ruhe haben. Und Jesus hat diese Prophezeiung erfüllt. Als er das erfüllt hat, hatte er aber ganz andere Ziele, als was die Menschen dachten. Weil wenn du jetzt die Prophezeiung in Zacharia liest, Vers 10 spricht dann von einer Herrschaft, die zu diesem Zeitpunkt nicht entstanden ist. Gab es da Frieden vom Strom bis zur Ende der Erde, wie es da steht in Vers 10, nach Jesus in Jerusalem eingezogen ist? Weltlich gesehen nicht und auch nicht geistlich gesehen. Wie viele Menschen haben Jesus abgelehnt? So, wir sehen hier wieder dieses Prinzip, dass in der Prophetie, es ist wie jemand, der ganz oben auf einem Berggipfel steht. Bist du mal oben gestanden und hast die ganzen Gipfel gesehen? Und das schaut so aus, als ob hier ein Berg ist und dann direkt daneben ist ein Berg und dann direkt daneben ist noch ein Berg und die sind alle dicht aneinander. Und dann sagst du, okay, ich möchte jetzt diese vierte Gipfel da unten, da weit weg, da, ich möchte dorthin. Und du versuchst jetzt dorthin zu wandern. Und was passiert? Mann, das ist ja gar nicht so nahe. Zwischen alle dieser Gipfeln sind riesige, weite Täler. Wir haben die Gipfeln gesehen, aber dazwischen ist eine Menge Land. Und du siehst hier in Zacharia 9, zwischen Vers 9 und Vers 10 ist eine riesige Zeit. Und wir lesen das und es schaut so in Zacharia aus, als ob die dicht aneinander stehen. Aber eigentlich nicht. Die Prophezeiungen werden in Erfüllung gehen, aber zur Zeit Jesu. Und selbst diese Prophezeiung, wann ist die in Erfüllung gegangen? Zacharia hat die gegeben im Jahr 520 ungefähr vor Christus. Wie viele Jahre dann bis Christus? 500. Wir merken hier, dass Gott einen Plan hat und uns ermutigt, aber dass er keine Eile hat. Seine Zeitrechnung oder Berechnung ist anders als unsere. Und wir können uns auf ihn verlassen. Er sagt uns aber das, was er tun wird. Die Zeit war nicht reif für den Messias damals, zu Zacharias Zeit. So, Jesus erfüllt Prophezeiung, also Prophetie, die, was Gott vorher gesagt hat. Er erfüllt das und er nimmt diesen Lob auch an. Interessant, wie es hier steht, als er in den Tempel heimgegangen ist und die Kinder im Tempel, Vers 15, die sagen, Hosianna, dem Sohn Davids. Ich meine, ich stelle dir vor, wie das ist. Die Kinder waren sicher dabei, waren auch ganz mitgerissen in diese ganze Begeisterung. Und Kinder hören dann nicht auf. Also die Eltern, die Erwachsenen haben schon aufgehört, die sind im Tempel da und jetzt ist ruhig und soll man jetzt zur Ruhe kommen. Und die Kinder machen einfach weiter. Hosianna, 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 der König ist gekommen, der Sohn Davids, Hosianna. Die sind begeistert. Oh, das war cool, machen wir es noch einmal. Und die Pharisäer, die wichtige, selbstgerechte Leiter Israels, hören das. Und die sind so empört. Hörst du, was diese sagen? Rette uns, Messias! Hörst du das, Jesus? Was machst du? Und Jesus antwortet mit, ja, ich höre das, ja, schon. Meine Ohren funktionieren. Ich hab's verstanden. Aber das ist richtig, was die sagen. Habt ihr noch nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet? Die wichtigen Menschen Israels waren nicht bereit, Hosianna zu sagen. Die Kinder schon. Und das war eindeutig noch einmal von Jesus eine eine Erklärung, eine Stellungnahme, was die sagen, stimmt. Ich nehme diesen Lob an. In Lukas Kapitel 19 merken wir, weil dieser Einzug Jesu in Jerusalem findet man in alle vier Evangelien. Und in Lukas fügt er hinzu, dass selbst auf den Weg hinein gab es Widerstand. Lukas 19, Vers 39. Etliche der Pharisäer und der Volksmenge sprachen zu ihm: Meister, weise deine Jünger zurecht. Die sollen das nicht tun. Die sollen aufhören. Hör auf mit diesen unsinnigen Loben und Preisen. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Vers 40 in Lukas Kapitel 19, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Dann würden die Steine schreien. Wieso sagt er das? Er sagt das, weil was hier passiert, ist von so einer monumentalen Bedeutung, dass es nicht möglich ist, dass es passiert, ohne dass es verkündigt wird. Darf ich das vielleicht mit seinem Geburt vergleichen? Bei seiner Geburt konnten die Engel nicht schweigen. Und die Hirten draußen am Berg haben einen schönen, ruhigen Abend gehabt, bis auf einmal ein Engel erscheint und sagt: Herrlichkeit, Gott in der Höhe! Gott tut etwas hier. Ihr müsst davon wissen. Und Jesus sagt, die können nicht schweigen. Sie müssen das verkünden. Und wenn sie schweigen würden, dann würde Gott ein Wunder tun und sogar die Steine würden das herausrufen. Das ist natürlich ein nicht jetzt wörtlich gemeint, dass auf einmal die Steine reden würden, aber das ist ein klares Zeichen, dass man hier jubeln muss. Und er nimmt diesen Lob an. Er akzeptiert das und er sagt nicht, dass sie das nicht tun sollen. Dieser Widerstand hat er seinen ganzen Dienst lang gehabt, aber jetzt trifft er klare Worte und sagt, ich bin der Messias. Und später, bei seinem Verhör, hat er die Frage direkt bekommen vom Hohen Priester, bist du der Messias, der Gesalbte? Und Jesus sagt, ja, ich bin. Den bin ich. Und ihr werdet mich sehen mit den Wolken kommend in meiner Herrlichkeit. Eindeutige, klare Worte. Wisst ihr, wohin das aber geführt hat? Die Pharisäer und die Juden hatten es nicht vor, gerade zu diesem Zeitpunkt Jesus umzubringen. Es war nicht geplant. Sie wollten ihn umbringen, aber sie wollten nicht jetzt. Aber als das Ganze passiert ist, haben die Pharisäer gesagt, seht ihr nicht, die ganze Welt geht ihm nach. Wir müssen irgendwas unternehmen. In Johannes finden wir diese Stelle. Im Vers 19 von Johannes 12, da sprachen die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, die alle Welt läuft ihm nach. Klare Worte. Und die wollen ihm annehmen. So schaut's aus zumindest. Das bringt uns aber zu unserem letzten Punkt, zweiter Punkt. Ihr habt alles da, ihr könnt das gleich einfüllen. Jesus trifft klare Worte und es klingt so klar und deutlich und jetzt wird er König werden. Aber Jesus weiß ganz genau, was in den Herzen der Menschen ist und das Königreich, das er jetzt beansprucht, ist nicht eine irdische politische, sondern eine geistliche. Und dieses Königreich regiert er auch. Eindeutig. Aber die menschlichen Erwartungen stimmen nicht mit der Wirklichkeit überein. Und das ist oft der Fall. Sie hören, der ist der Messias, er ist der König, er nimmt das an, er kommt in Jerusalem hinein, er wird jetzt die Römer vertreiben, er wird Wohlstand und wieder Israel berühmt machen und uns von alle unsere Feinde besiegen und alles wird so sein, wie wir uns das erwarten. wird uns futtern, Essen geben, niemand wird Hunger haben, niemand wird krank sein, es werden keine Blinde mehr geben, es werden keine lahme Leute mehr geben. Alles wird wunderbar sein. Er gibt uns, was wir wollen. Aber das ist nicht, was Gott vorhat. Die Volksmenge wartet einen politischen König, der die politische Feinde Israels besiegt und das Land Wohlstand bringt. Aber das ist nicht, warum Jesus das erste Mal gekommen ist. Und wenn du jetzt sagst, nein, das stimmt so nicht, denk einfach darüber nach, wie seine eigenen Jünger ständig, welche Fragen die immer wieder gestellt haben. Wer ist der Größte im Königreich? Wer sitzt zu deinen Rechten? Die Mutter von Jakobus und Johannes, bitte gib mir diesen einen Wunsch, darf meine Kinder bitte ganz wichtige Leute sein im Königreich. Und Jesus sagt, das darf ich nicht vergeben. Das liegt beim Vater. Die dachten ständig an das Irdische. Selbst nach der Auferstehung wurde die Frage gestellt, willst du jetzt dein Königreich einführen? Und Jesus sagt, das weiß der Vater, wann das stattfinden wird. Kommt das bei uns auch vor, dass wir gewisse Erwartungen haben an Gott? Wir wollen, dass Gott uns folgende Dinge schenkt. Jesus kam aber nicht, um politisch jetzt König zu werden. Er kam, um eine andere Herrschaft zu erobern. Die Herrschaft über die Sünde und über den Tod. Er wollte die Sünde und den Tod besiegen durch sein Opfertod am Kreuz und die Auferstehung 3 Tage danach. Er stellte sich absichtlich seine Feinde. Er ließ zu, dass sie ihn verhaften und dass sie ihn umbringen, damit er unsere Schuld bezahlen konnte, damit er König unseres Herzens sein konnte. Wie ist sein Königreich? Sein Königreich ist eine demütige. Er ist sehr wohl Retter. Hosianne, rette uns jetzt, ja, aber nicht von den Römern. Und heute gibt es Menschen, ja, Jesus, ich nimm dich an, rette mich von alle meine Probleme. Aber das ist nicht die Natur seiner Herrschaft. Er ist nicht jetzt da, damit du, das Wesen seiner Herrschaft ist nicht, dass du jetzt nie wieder Probleme kriegst. Dass du nie wieder krank bist oder dass du nie wieder Feinde hast, Schwierigkeiten erlebst. Das wirst du in dieser Welt haben, immer wieder. Seine Herrschaft ist über dein Herz. Du kannst diese Feinde in Liebe begegnen. Du kannst diesen Widerstand mit ihm gemeinsam angehen und innerliche Friede und Freude bewahren, weil er der König deines Herzens ist. Und weil du weißt, Vers 10 kommt noch von Sacharja, Kapitel 9. Ich bin in den Händen meines Herrn sicher aufbewahrt. Ich habe einen herrlichen König. Er ist Jesus Christus. Genau das hat Jesus auch gesagt, als er von Pilatus in Johannes Kapitel 18 gefragt wurde, bist du ein König? In Johannes 18, Vers 33. Nun ging Pilatus wieder ins Prätorium hinein und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortet ihm, redest du das von dir selbst aus oder haben es dir andere von mir gesagt? Wieso stellst du mir gerade diese Frage? Pilatus antwortete, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König? Und Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Wunderbare Aussagen vom Herrn. Er ist der König. So, wie geht's weiter? Wenn du jetzt weiter liest, Jesus, das Erste, was er tut, nachdem er in Jerusalem eingezogen ist, ist nicht gleich seine Jünger zu sich rufen und sagen, okay, jetzt greifen wir eigentlich die Römer an. Sondern wo geht er hin? Er geht im Tempel hinein und reinigt den Tempel. Er geht hin und da wird verkauft und da wird Geld verdient und da wird nicht gebetet. Da geht es um Geldgier und Habgier und Egoismus. Und Jesus sagt, das ist nicht, wozu es diesen Tempel gibt. Weg mit euch. Das zweite Mal reinigt er den Tempel. Und in Johannes sagt uns auch die Stelle, dass er geredet hatte. Und die Leute, in Kapitel 12, haben das nicht geglaubt, Vers 37, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Diese Dinge führten dazu, dass die Menschen dann nur ein paar Tage später, die gleichen Menschen, die zu diesem Zeitpunkt ihn bejubelten und sagten, Hosianna, der König der Juden, Hosianna, der Sohn Davids, natürlich waren einige richtig Gläubige dabei, aber viele waren einfach Menschen aus Jerusalem, sagten, jetzt kommt der, der wird uns alles wieder herrichten, wie wir es wollen. Die gleichen Menschen, nur ein paar Tage später, voller Zorn, sagen, kreuzige ihn. Dieser mächtige Jesus ist verhaftet worden, wurde von Rom geschlagen. Der ist nicht unser König, der bringt uns nichts, was wir wollen, der kann nichts machen. Bring ihn um! Und sie wollten, dass er tot ist. Jesus will aber die Herrschaft über dein Herz haben. Das wollte er auch damals und deswegen ist er auch gestorben. Und nach seiner Auferstehung und nachdem der Heilige Geist gekommen ist und Menschen überführt hat von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht, hat er auch das erreicht. Die Menschen glaubten an ihm als den wahren König, wie er wirklich ist. Gott, Jesus ist Gott, aber er kommt als demütiger König, der in unserem Herzen herrschen will. Wenn du Jesus begegnen möchtest, wenn du Jesus als König annehmen möchtest, wenn du seine Königsherrschaft erkannt hast, musst du auch in Demut ihn annehmen. Anerkennen, dass du deine eigenen Sünden dich von Gott getrennt haben und nur Jesus die Lösung ist für deine Sünde. Er ist das Lamm Gottes, der gekommen ist, um die Sünden der Welt wegzunehmen. Und er herrscht als König aller Könige, aber als erstes Herrschaftsbereich will er dein Herz erobern. Hat Jesus dein Herz erobert? Ist er König deines Lebens? Oder hast du gewisse Erwartungen und er erfüllt deine Erwartungen nicht? Und deswegen, da er dir nicht gibt, was du willst, lehnst du ihm ab. Und vielleicht nicht allgemein, aber vielleicht in gewisse Lebensbereiche. Herr, hier ist mein Lebenshaushalt sozusagen. Du darfst Wohnzimmer haben und Schlafzimmer und Küche, aber nicht Arbeitsraum. Das gehört mir. Oder irgendein anderes Zimmer, fest zugesperrt und in diesem Raum darf Jesus nicht rein. Ist er König über alles in deinem Leben? Oder gibt es Bereiche, wo du sagst, na, da bleibe ich König. Da sitze ich auf dem Thron. Wozu sollen wir? Was wollen wir daraus lernen? Erstens, erkenne die Identität Jesu. Er hat klare Worte hier gesagt. Er ist der Retter der Welt. Hosianna, stimmt. Aber nicht um Rom zu besiegen und auch nicht um deine Probleme irdisch gesehen zu besiegen, sondern um deine Sündenschuld wegzutilgen. Er ist der Retter der Welt von unseren Sünden. Und wenn du immer noch nicht glaubst, dass das dein größtes Problem ist, deine größte Herausforderung, dann bist du geistlich kurzsichtig. Hast du geistliche Hornhautverkrümmung. Du siehst nicht klar, was Tatsache ist. Du glaubst etwas, das nicht stimmt. Und eines Tages, nachdem du in der Ewigkeit bist, wirst du klar und deutlich sehen, was Gott in seinem Wort gesagt hat, ist immer die Wahrheit. Und stimmt. Und er will durch sein Wort jetzt dein Herz ansprechen. Er will durch sein Wort jetzt dein Herz erobern. Und das Einzige, was er von dir will, ist, dass du in Demut das zugibst, anerkennst und in Demut dich vor ihm als König unterwirfst und ihm in deinem Herzen die Herrschaft schenkst. Sag, Herr Jesus, ich sterbe und du lebst durch mich. Lebe du in mir und durch mich heute. Erkennst du, wer er ist? Und zweitens, erkenne, wie Gott dich heute segnen will. Wie schon gesagt, er will dich von deinen Sünden erlösen. Nicht von äußerlichen Problemen an sich. Obwohl er natürlich immer wieder uns hier auch segnet und hilft. Das ist nicht sein Fokus. Drittens, pflege die richtige Lebensperspektive. Das Irdische ist vergänglich. Das Geistliche ist ewig. Jesus hat das so gesagt. Liebe deine Feinde. Du sagst, ja, das ist ja unrealistisch. So hat Jesus gelebt. Was glaubt ihr, macht er hier, indem er sich Jerusalem präsentiert, damit sie seine klaren Worte hören? Und er weiß ganz genau, das werden die Juden, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die hohen Priester, denen wird es nicht gefallen. Und die werden deswegen mich auch umbringen wollen. Und der Judas wird diese Zeit auch nützen, um mich auszuliefern. Und ich werde, der zieht da in Jerusalem ein, ich werde in dieser Woche grausam sterben. Aus Liebe tat er das. Wie konnte er das? Weil er vom Heiligen Geist geführt und geleitet war als Sohn Gottes in Vollkommenheit. Wie kannst du deine Feinde lieben? Nicht, indem du selbst irgendwie eine sture, starke Person wirst, sondern indem du dich den Herrn Jesus unterordnest und dass der Geist Gottes in dir wirkt. Und dein wichtigster Wunsch, dein größter Wunsch ist nicht, dass andere Menschen dich gut behandeln, sondern dein größter Wunsch, deine Sehnsucht ist, dass Jesus durch dich lebt. Dass Jesus in dir gesehen wird. Das ist dein Sehnsucht, das ist dein Wunsch. Das ist wunderbar, was ein Christ, der Unterschied ist zwischen ein Christ und ein Nicht-Christ. Jemand, der wirklich seine Feinde liebt, nicht nur gezwungen, ja, ich soll das tun, weil ich Christ bin, ja, okay, ich hab dich lieb. Sondern, dass wir eine wahre Liebe haben. Und viertens, glaube daran, dass die Worte Gottes in seinem Wort immer in Erfüllung gehen. Zweifle niemals daran, ob Gottes Wort in Erfüllung gehen wird. 500 Jahre plus vor Christus wurde es vorhergesagt. Jesus wird das tun. Und es ist genau so passiert, wie es vorhergesagt wurde. Das Wort Gottes ist so gut wie schon passiert. Wenn er was versprochen hat, dann wird es passieren zu seiner Zeit. Sei ermutigt und glaube dem Wort Gottes. Auch wenn es so ausschaut, als ob es so wenig Menschen gibt, die ihm nachfolgen. Es geht uns immer noch viel besser als Noah in der damaligen Zeit. Als der Noah in der Arche hineinging, gab es ihn, seine Frau und seine drei Söhne und ihre Frauen. Und das war's auf der ganzen Erde. Wir haben mehr Leute in diesem Zimmer, als der Noah hatte für Gemeinschaft. Uns geht's gut. Glaub an das Wort Gottes, sei ermutigt und verstehe, sein Wort geht immer in Erfüllung. Und sei mutig in der Verkündigung. Jesus lebt. Das Wort geht in Erfüllung. Gib dein Leben ihm völlig hin. Verschwende dein Leben nicht mit nebensächlichen Sachen. Wozu der Herr dich irdisch berufen hat, ihm zu dienen durch deine Arbeit, das ist wunderbar, aber das ist auch eine Dienstmöglichkeit für Jesus. Deine Arbeit ist nicht dazu da, damit du reich wirst oder damit du gut dastehst. Deine Arbeit ist dazu da, damit du Jesus dienen kannst, damit du deine Familie versorgen kannst, damit du ihn nachfolgen kannst. Und hab die Prioritäten in deinem Herzen, wie Jesus das will. Hab geistliche Prioritäten. Amen. Möge der Herr uns eine große Freude geben, da unser Herr Jesus ist König. Und wenn ihr was Tolles lesen wollt, gebe ich euch eine Aufgabe für zu Hause. Und zwar, lese zu Hause Offenbarung Kapitel 19 und Vers 11 bis 16. Und da wirst du sehen, wie Zacharia Kapitel 9, Vers 10 eines Tages in Erfüllung gehen wird. Wie Jesus die ganze Welt auch dann unter seine politische sozusagen Herrschaft bringen wird bei seinem zweiten Ankunft. Amen. Lass uns beten.